Storify Your Business, der Podcast für Storytelling im Marketing und klare Kommunikation. Eine klare Botschaft kann die Welt verändern. Und wie man sie richtig aufbaut, sodass sie wirkt, darum geht's in den nächsten Minuten mit Holger König und Michael Neugebauer. Abonnieren Sie diesen Podcast und Holger und Michael unterstützen Sie dabei, mit Ihrer Kommunikation das zu erreichen, was Sie sich wünschen. Auf geht's, ihr beiden!
Michael findet, unser Gehirn arbeitet im Neandertal-Modus.
Ja, das meine ich eher bildlich, keine Beleidigung.
Willkommen zu einer neuen Folge von Storify Your Business. Wir reden heute über etwas, das jeder kennt, der im Business arbeitet und das jeder kennt, der einfach nur Mensch ist, nämlich Widerstand. Widerstand gegen Veränderung. Michael hat mir im Vorgespräch ein Bild genannt, das fand ich ganz treffend. Er hat gesagt, unser Gehirn arbeitet im Neandertal-Modus. Michael, und jetzt bist du dran. Was schaut dein Gehirn aus?
Das ist deswegen, weil das, was wir hier oben drin haben, das ist seit hunderttausenden Jahren nicht verändert. Das heißt, wir sind vom tiefen Inneren im Gehirn immer noch im Neandertal-Modus. Und dieser Modus sagt, entwickle Routinen und bleib schön dabei. Also bitte keine Veränderung oder nur wenige, weil das kostet Energie. Und du weißt ja nicht, ob morgen wieder ein Mammut an deiner Höhle vorbeikommt und du übermorgen ein schönes Mammutsteak auf den Grill legen kannst und Energie tanken kannst.
Also, was du uns sagen willst, ist, wenn wir im Widerstand sind, ist unser Gehirn gar nicht schlecht, sondern im Grunde bauartgemäß tut es, was es tun soll.
Genau, es ist darauf angelegt, dass wir möglichst wenig Energie verbrauchen und schnell und effizient auf Bedrohungen reagieren. Und deswegen speichert das Gehirn in einem bestimmten Bereich Verhaltensweisen, die sich in unserem Leben bewährt haben, als Routine. Dieser Bereich, das sind die Basalganglien. Und die da gespeicherten Routinen werden je nach Bedarf abgerufen, unbewusst und energiesparsam. Du musst in bestimmten Situationen einfach nicht mehr überlegen, was du tun willst, sondern machst das, was du schon immer gemacht hast und womit du überlebt hast.
Oh hey, überleben, also Überleben sichern?
Ja.
Auch für den Moment, wenn die Barbaren über die Hügel kommen oder so, müssen unsere Gehirne Energie sparen.
Ja.
Wir müssen uns wehren, wir müssen Energie sparen, um wahrscheinlich auch das Überleben der Sippe zu sichern.
Darum geht's.
Und das war vor Hunderttausenden von Jahren so. Und wir tun heute so, als wären wir Menschen des 21. Jahrhunderts und unsere Gehirne sind aber immer noch so gepolt wie damals. Meinst du das?
Der größte Teil und der eben unbewusst abläuft und das Bewusste strengt an. Aber wir sind immer noch darauf gepolt, bitte keine Energie verbrauchen. Heute können wir uns mit Hamburgern adipös futtern, aber nee, wir wollen nicht verändern, wir wollen keine Bedrohung von außen.
Das heißt ja auch, dass wir uns Denkmuster angewöhnen, so wie wir uns vielleicht dann auch Aufmerksamkeitsmuster angewöhnen, also dass wir uns angewöhnen, auf die Reize reagiere ich oder vielmehr wir ja gar nicht, sondern unser Gehirn, das muss man ja auch trennen, wenn wir so ferngesteuert sind von unserem Gehirn, dann können wir immer sagen, das hat mit mir nichts zu tun, mein Gehirn macht das.
In weiten Teilen ist das richtig. Vor allen Dingen gerade in Stresssituationen.
Stress. Also das hieß ja auch heute, wo wir so bombardiert werden. Ich sag nur KI-Content-Flut, Informationsflut, Werbelärm, wird man ja förmlich bombardiert. Und dann tut das Gehirn, so wie ich sich verstanden habe, alles dazu, das abzuwehren.
Richtig. Oder zu dämpfen.
Also aussortieren.
Ja, ja. Und das, was in unserer modernen Welt manchmal entscheidend ist, fällt da meistens durch, weil, hey, ich will überleben.
Verstehe. Ich glaube, also wenn ich das durchdenke, dann ist es ja auch so, dass unser Gehirn hat ein Aufmerksamkeitsmuster entwickelt. Also wenn es sich selber sagt, ich muss Energie sparen und deswegen lasse ich nur bestimmte Dinge durch in meine bewusste Wahrnehmung, dann wäre es ja auch das, von dem unser Gehirn glaubt, dass es unser Fortkommen sichert. Du sagtest Überleben. Und dann richte ich meine Aufmerksamkeit, beziehungsweise ich muss mal wieder trennen, mein Gehirn richtet die Aufmerksamkeit auf das, von dem es glaubt, dass es mein Fortkommen sichert, mein Überleben sichert. Und aha, dann heißt es ja, dass Verhalten zu ändern unglaublich schwer ist, weil das Gehirn im Grunde immer dagegen anarbeitet.
Jein, für Veränderung ist ein anderer Bereich im Gehirn zuständig, der Präfrontalkortex. Der ist für bewusste Planung und Ziele zuständig.
Ich mach mal, ob du spinnst.
Ja, da stimmt was nicht in einem Präfrontalkortex. Aber eben Nachdenken ist anstrengend und kostet viel Energie. Und noch ein Knackpunkt, Veränderungen sind immer mit Unsicherheit verbunden, weil ich weiß ja nicht, was kommt. Und deswegen nehmen wir Veränderungen erstmal als Bedrohung wahr. Da kommt noch ein Gehirnbereich ins Spiel, die Amygdala, unser Emotions- und Alarmzentrum. Und das hilft uns sehr schnell in Stresssituationen, was wir bei angenommenen Bedrohungen machen sollen. Und die sagt, mach das, was du schon immer gemacht hast und womit du bis heute überlebt hast. Bleib bei deinen Routinen. Alles andere könnte dich umbringen.
Wahnsinn. Also mein Boss sagt, wir müssen das und das ändern und es gibt eine automatische Reaktion gegen die Veränderung. Umgekehrt, wenn ich mit jemandem zu tun habe, dem ich sage, du, da sollten wir was dran ändern und er reagiert mit Widerstand, dann kann ich einfach sagen, na, das hat mit der Person weniger zu tun als gerade mit seinem Gehirn, was sich einschaltet und sagt, nein.
Genau so ist es. Deswegen kämpft jeder, der Veränderungen in Gang setzen will, also dieser Chef, die Chefin, mit der immer noch tief sitzenden Angst vor dem Säbelzahntiger. Wobei Neandertaler, Mammut, Säbelzahntiger ist historisch nicht ganz korrekt sinnbildlich gemeint.
Ja, okay, aber das ist ein schönes Bild. Den Säbelzahntiger, den gibt's nicht mehr. Aber andere gefährliche Lebewesen, zum Beispiel Kollegen, Familienmitglieder. Ich meine, ein Bedrohungsgefühl entsteht ja schon ohne direkte Bedrohung. Mit, also wir können auch scharfe Schwerter nennen, Steinschleudern, egal. Bedrohungsgefühl.
Schwiegermütter.
Bitte?
Schwiegermütter.
Okay, also wenn kommuniziert wird, Beispiel, mein Chef will KI im Unternehmen einführen und schreibt dazu allen Mitarbeitern eine Mail, da gehen dann sozusagen langsam die Zugbrücken hoch. Okay. Ich greife zum Telefon oder gehe zur Kaffeebar und sage, habt ihr das gelesen? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Also alleine ein Satz, bitte?
Ich weiß nicht, was da auf mich zukommt.
Ja,
ich weiß nicht, ob ich dem gewachsen bin. Ich weiß nicht, was das mit mir macht. Ja, genau das ist die Kette.
Also ein Satz kann es triggern. Mhm. Unser Gehirn, das könnte ja auch ein Wort sein, das Veränderung ankündigt. Also Scheidung, Kündigung, Krankheit, ja. Krebs. Es gibt noch andere, aber die lösen auf jeden Fall Stress aus.
Unbedingt. Und wie gesagt, dann fallen wir zurück in die gewohnten Muster. Ich habe in einem Vortrag mal den Satz gehört, wir sind die Nachfahren der Ängstlichen. Und das stimmt. Wenn jemand im Neandertal abgehauen ist, wenn es im Gebüsch geraschelt hat, dann hat er überlebt. Wenn er neugierig ins Gebüsch geguckt hat und, ich sag jetzt mal, eine Wildkatze gesehen hat, dann hat er halt keine Chance mehr, seine Gene weiterzugeben.
Ich bin ja richtig eingetaucht in die Neandertal-Welt.
Ja, weil ich so erschüttert bin für wie intelligent wir uns immer halten und für wie reif. Und dann merkst du einfach, der Firnis, der auf diesem uralten Gehirnmuster draufgepappt ist, ist sehr, sehr dünn. Gerade in Bedrohungssituationen, Gefahrensituationen vergisst du das alles.
Wahnsinn. Also zur Neandertal-Welt fällt mir ein Film ein. Den kannst du ja auch leicht merken. Das ist ja im Grunde kann man auch einen Neandertaler, kann den Titel aussprechen. A.O. Ja, A.O. Der letzte Neandertaler.
Ui.
Das wäre noch was für dich am Sonntagnachmittag. Okay.
Unbedingt.
Aber tatsächlich verändern Menschen sich dann aber doch oder die Umstände, das gibt es ja auch. Das müssen wir dann mal klären, wie das funktioniert, trotz all dieser Beharrungskräfte, über die wir gerade gesprochen haben.
Jetzt kommt wieder ein ungewohntes Wort. Das Zauberwort ist Neuroplastizität. Ja, Neuroplastizität bedeutet, wir können unser Gehirn umbauen, sodass neue Muster und Routinen entstehen. Das braucht Zeit, das braucht Wiederholung, also bewussten Willen, Energie aufzubringen. Okay. Ich habe mal eine Reportage über eine Turnerin gesehen, die hat sich auf eine neue, schwierige Übung vorbereitet, indem sie sich vor den Ablauf detailgenau vorm inneren Auge vorgestellt hat. Wieder und wieder, wiederholt. Das nennt man Visualisierung. Visualisierung jetzt nicht im Sinne von etwas bildlich machen, sondern im Sinne von sich etwas bildlich vorstellen. Und der Effekt von dieser Visualisierung ist, das Gehirn glaubt, neue Muster zu erkennen und speichert neue Routinen ab. Und als diese Sportlerin dann tatsächlich die Übung ausgeführt hat, hat ihr Körper routiniert auf genau diese Bewegung ausgeführt, die sie sich vorher nur vorgestellt hat.
Wahnsinn. Ich habe das bei den Winterolympischen Spielen gesehen, dass die Bobfahrer machen das auch. Also die fahren ja vorher alles durch, alle Kurven und so. Sport ist ein gutes Beispiel. Finde ich sowieso, ist ein gutes Beispiel, weil wer im Sport was verändern will, muss ja auch Dinge verändern. Also bei der Turnerin hat das funktioniert. Aber die Frage ist ja, warum hat sich denn diese Sportlerin so angestrengt? Also die jetzt aus Gehirnsicht hat sie doch viel zu viel Energie verbraucht. Wozu ist das denn gut?
Ja, sie hat sich bewusst dafür entschieden, weil jetzt kommt das Belohnungssystem ins Spiel. Da hat das Belohnungssystem gesagt, wenn ich schneller, höher, weiterkomme, dann habe ich noch mehr Erfolg und bin noch glücklicher und noch zufriedener. Veränderungen sind also möglich. Es braucht die richtigen Bedingungen, ein klares Warum mache ich das? Es braucht kleine Schritte und es braucht einen sicheren Rahmen.
Warum? Also Begründung, Sinn.
Ganz genau. Also wenn ich selber aus mir heraus sage, wenn ich mich verändere, dann habe ich was davon. Dann sagt mein Belohnungssystem, wunderbar, das machen wir gleich nochmal oder legen wir noch einen drauf. Aber es muss eben eine eigene Haltung dahinter stehen und eine eigene Idee, dann geht's mir besser.
Okay. Also das muss ja auch der Trainer dieser Turnerin mitliefern oder die Trainerin.
Die werden sicher unterstützt haben, klar. Aber die können es der auch nicht eintrichtern. Also es muss, wenn jemand von außen sagt, Mensch, mach doch jetzt mal den achtfachen Rittberger oder irgendwie sowas in dem Dreh, dann kann derjenige, der das machen soll, sagen, boah, warum? Oder sagen, ja, genau. Und dann werde ich noch berühmter.
Das gilt ja auch im Marketing und Vertrieb. Also die Kunden fragen ja auch, was habe ich davon? So, what's in it for me? So, das fragen ja auch
ganz genau
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was springt da für mich raus? Veränderung. Da hilft ja nur eins. Story, Fire, Business. Muss ich sagen. Also kleine Schritte, die keine Angst machen. Also eine Geschichte erzählt. Warum ist das gut? Also das ist ja der Kern jeder Story. Warum etwas Sinn macht. Und Story macht eben Sinn. Kleine Schritte, die keine Angst machen, kurze Sätze, die jeder sofort versteht. Und eigentlich dürfte man ja gar nicht mehr sagen, die jeder sofort versteht. Eigentlich müssten wir ja sagen, die jedes Gehirn sofort versteht. Präzise Aussagen, die dem Gehirn Sicherheit vermitteln. Wir sprechen ja aber vom Menschen, aber eigentlich ist es ja der Apparat. Also das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich täglich sehe eigentlich in der Werbung oder auf Webseiten oder so. Oder wenn ich Mails lese, ein einziges Chaos. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann braucht unser Gehirn so einen Rahmen, den wir mit Worten vermitteln und ein klares Ziel, also so eine Art Happy End.
Ja, das Glücksversprechen. Also wenn ich einen Change-Prozess einleite, wenn ich eine Marketing-Kampagne starten will, muss ich immer überlegen, die Menschen, die da mitmachen sollen, die Menschen, die ich erreichen will, wie mache ich die glücklich? Wie erreiche ich, dass die Bock darauf haben, mir zu folgen, das zu kaufen, was ich im Angebot habe?
Also wenn jemand sich damit auskennt, jedenfalls was interne Kommunikation angeht, Betrieben, Behörden, Organisationen, bist du ja der Richtige. Also frage ich dich mal als Coach, wie sieht denn das innerhalb von Unternehmen aus? Also gibt's Zahlen dazu? Kann man sagen, wenn ich so einen Change-Prozess machen will, dann ist meine Chance 15%, dass es auch funktioniert?
Naja, es gibt keine wirklich statistisch belastbaren Zahlen dazu, weil jedes Unternehmen hat andere Arbeitsumgebungen, andere Kulturen, unterschiedlichen Konkurrenzdruck. Es gibt Erfahrungswerte, die sich immer wieder bestätigen.
Na, da bin ich mal gespannt, ob die sich mit meinen Erfahrungswerten decken. Aber erstmal du, leg mal vor.
Okay, du kannst sagen, Pi mal Daumen, etwa ein Viertel der Leute unterstützt das und will was Neues machen. Die sehen den Sinn, bringen eigene Ideen ein. Die Hälfte wartet erstmal ab, lässt sich aber mitziehen, wenn es gut gemacht ist. Und dann bleibt das restliche Viertel, die blockieren, die haben Angst, Verlust von ihrem Arbeitsplatz oder vielleicht Verlust von der Position, die sie haben. Vielleicht sind die auch erschöpft, weil wir sind ja dauernd in Veränderungen drin. Ja. Vielleicht sind sie auch frustriert, weil, hey, Change ist ja keine neue Erfindung. Es changed ja seit Jahrzehnten, seit wir leben. Und irgendwann sind Menschen auch müde.
Und was ist mit dem letzten Viertel? Gibt es eine Chance, die zu kriegen, oder muss man die dann aufgeben, wenn man so einen Change-Prozess hat? Naja,
das letzte Viertel, und es mögen vielleicht auch nur 20% sein oder in anderen Betrieben auch nur 10%, wie gesagt, Pi mal Daumen. Das sind Leute, die du nicht erreichen kannst. Wo man einfach gucken muss, wie hegt man die ein, sodass sie bei den anderen nicht die Stimmung kaputt machen.
Mhm, okay. Es ist ganz interessant, so eine ähnliche Verteilung gibt es ja auch im Marketing. Bei der Einführung neuer Produkte, das hat jemand mal untersucht, der heißt Rogers, Professor Everett Rogers. Das Buch ist auch in den Shownotes von uns. Den packen wir dann rein. Der hat zum ersten Mal diese Adaptionskurve sozusagen definiert, wenn neue Produkte eingeführt werden. Du kennst das sicher. Also da sind die allerersten Tester. Bist du allererster Tester?
Nee, ja. selten.
Du bist der späte Nachzügler, oder?
Ich bin das Letzte. Nein, ja, also ich lasse manche Sachen erst beim iPhone zum Beispiel. Hab immer gedacht, warum wollen Leute unbedingt ein Telefon in der Tasche haben und warum wollen die damit Fotos machen? Also ich meine, habe ich ja bis heute nicht gebraucht. Heute habe ich dieses Ding in meiner Tasche und tatsächlich, ich verschicke ab und zu Fotos damit.
Ja, Wahnsinn. Ich hatte es gleich zu Anfang, fand ich überragend. Und dann haben Leute mich im Zug gefragt, ob sie es mal anfassen dürfen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja. Also das ist der Vorteil, wenn man so der allererste Tester ist, die Innovators, und dann gibt es die Leute, die frühzeitig das annehmen, Early Adopters, dann gibt es die Mehrheit und diese Mittelmehrheit, die ist nach Rogers jedenfalls so um die 60%. Das deckt sich auch mit deinen 50 so ungefähr, und dann gibt es die späten Nachzügler, die es, wenn überhaupt, spät kaufen oder wenn sie es überhaupt jemals kaufen. Jetzt mit KI wird es ja genauso sein. Es gibt Leute, die damit täglich arbeiten und manche sagen, nee, KI kommt mir nicht ins Haus. So wie Michael auch gesagt hat, nee, ein iPhone kommt mir nicht ins Haus, ich mache keine Fotos, und dann irgendwann geht's dann doch. Und da gibt's dann so Stufen, das finde ich eigentlich ganz interessant an dieser Untersuchung, dann gibt's so Stufen, die man durchgeht, und vielleicht kannst du das dann auch kommentieren aus deiner Sicht, was interne Prozesse angeht. Also erstmal Stufe 1, dass man überhaupt weiß davon, also dass man sich einer Innovation bewusst wird und dass man eine Vorstellung davon bekommt, wie sie funktioniert. Gibt's da eine Entsprechung intern?
Nee, ich überlege gerade, wie das zu deinem Marketingkonzept passt. Also muss ja eigentlich schon in der ersten Stufe klar sein, wo ist der Sinn für mich als Nutzer, als Mitmachenden, wo ist der Sinn und wo ist mein Glücksversprechen? Das, ja, okay. Ja, das kenne ich aus Change-Prozessen und weiß und kann aus Erfahrung berichten, da ist meistens schon der erste Stolperstein, weil nicht wirklich klar gemacht wird, warum eine Innovation eingeführt wird und damit eben wirklich die Verunsicherung unterstützt wird und nicht das, ach, ist ja interessant, gucke ich mal. Ne?
Im Marketing wäre dann die nächste Stufe Überzeugung, also dass jemand eine Meinung entwickelt, könnte man sagen, oder eine Einstellung zu einem Produkt oder zu einer Neueinführung, kann positiv sein, kann negativ sein, aber der entwickelt sich dann so eine Meinung intern.
Ja, würde ich jetzt von meiner Erfahrung her sagen, das kommt dann, weil Leute fragen, warum muss ich? Ah, ja. Was bringt mir das? Also im Prinzip nochmal nachfordern, das, was eigentlich in der ersten Stufe hätte schon drin sein können, nämlich die Vermittlung von der Sinnhaftigkeit.
Okay. Wissen, Überzeugung. Das nächste wäre Entscheidung. Also die Entscheidung jetzt im Markt ist ja klar, kaufen oder ablehnen. In der internen Kommunikation könnte man ja auch sagen, ich kaufe die Idee oder die Veränderung. Ich kaufe es. Also im Sinne von, ich stimme zu, ist gut.
Du hast jetzt gerade Entscheidung gesagt, richtig?
Ja.
Ja, eine Entscheidung kann, glaube ich, auch heißen, ich gehe nicht dagegen, ich guck mal.
Ah ja. Ich gucke mal, und die sollen das mal einführen. Das wäre nämlich die nächste Stufe Marketing, Einführung. Also man setzt das in die Praxis um. Ich gucke mal, die sollen das mal einführen. So meinst du, ja?
Ja.
Und dann bilde ich mir eine Meinung und dann, ja genau, im Marketing gibt's dann, wäre die nächste Stufe, das also zu bestätigen. Das heißt, man selber gibt sich sozusagen 5 Sterne für die Entscheidung, die man getroffen hat, das Produkt zu kaufen oder auch nicht, aber hoffentlich 5 Sterne, und das ist in der internen Kommunikation ja sozusagen dann messbar im Change-Prozess, oder? Wenn die Leute mitziehen, dann wäre das ja ihre Bestätigung, oder wie siehst du das?
Sie treffen eine Entscheidung und wie gesagt, es gibt Leute, die dann eben entscheiden, nein, ich will es nicht. Ne? Und auch wieder in der internen Kommunikation, da muss ich als Führungskraft sehen, dass ich die Leute irgendwie einhege, indem ich gucke, ob ich irgendeine andere Lösung für die finde, damit die mir nicht die Stimmung verderben.
Okay, und dann werden ja sicher Leute dich auch ansprechen und sagen, sagen Sie mal, keine Ahnung, muss das jetzt schon wieder sein? Oder wie, fragen die auch?
Ja, sie fragen. Ich habe mal einen Veränderungsprozess begleitet, wo mich dann einer aus der Runde ja fast schon angeherrscht hat nach dem Motto, Herr Neugebauer, wann ist diese Firma endlich fertig?
Nee.
Ich habe erstmal geguckt wie ein Auto und habe dann gesagt, als Leben ist Veränderung, das hört nicht auf. Digitalisierung, Märkte verändern sich, Kosten müssen immer wieder gesenkt werden, gibt neue Tools. Ja, ich kann den Grund dieser Frage verstehen. Das Leben ist eine Dauerbaustelle und manchmal sind dann Leute einfach auch müde.
Ja, das stimmt. Kann man auch verstehen. Also, wenn man weiß, dass es nie aufhört, also, ich will jetzt nicht aus dem Thema rausspringen, aber das erleben wir ja auch in unserer Gesellschaft, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jetzt bleiben wir mal bei unseren Leisten. Das will das Neandertaler-Gehirn nicht. Immer mal wieder müssen wir uns das ja vor Augen führen. Menschen, vielleicht wollen sie sogar Veränderung, aber ihr Gehirn spricht dagegen, nachvollziehbar, wenn man da in Widerstand geht. Jetzt eben hast du das erwähnt, da kommt einer zu dir und sagt, Herr Neugebauer, das kann ja wohl gar nicht wahr sein. Aber es gibt ja sicher auch verschiedene Widerstände. Ich könnte mir auch sagen, könnte mir auch vorstellen, da gibt's auch Leute, die gehen in den stillen Widerstand. Also die sagen gar nichts und grumpfen so vor sich hin. Was beobachtest du?
Die gibt es, also dieser Widerstand hat zwei Ebenen. Das eine ist der emotionale. Die Leute haben, wie eben schon gesagt, Angst, dass sie mit neuen Abläufen nicht klarkommen, dass sie ihren Status verlieren, wenn zwei Abteilungen zusammengelegt werden. Gibt es ja zwei Abteilungsleitungen. Wer setzt sich durch? Dass sie ihren Job verlieren, dass sie ihre Existenz verlieren. Das spielt alles damit. Das ist die emotionale Ebene. Und dann gibt es noch die kognitive. Die Leute können nicht nachvollziehen, worum es geht, und wieder, Stichwort Sinnhaftigkeit, zweifeln, wofür brauchen wir das? Und diejenigen, die Führungskräfte, diejenigen, die diese Veränderungsprozesse, diese Neuerungsprozesse begleiten, nicht mitnehmen, nicht einfangen können, nicht begeistern können, die gehen dann, tauchen entweder weg oder gehen in den offenen Widerstand oder viel schlimmer noch, schwatzen auf dem Flur und machen schlechte Stimmung.
Ja.
Und das Schlimmste ist denn, wenn irgendeine Innovation schief geht und dann kommen die, die immer schon nicht wollten, und sagen, ich hab's euch ja gesagt. Oh, diesen Satz kann ich auch nicht mehr.
Ja. Ah ja, okay. Also ich aus meiner Arbeit kenne ich nicht mal so einen stillen Widerstand, sondern dass es einfach nicht vorangeht. Also wir entwickeln mit unsere Mandanten, Positionierung, Kernbotschaften, einen Marketingplan und so weiter und so weiter. Und wenn wir nicht kontinuierlich da unterstützen in der Implementierung, Klammer auf, es wird uns gesagt, wir wollen das, Klammer zu. Ich meine, kostet ja auch Geld. Also es gibt die Investition. Die Unternehmensvertreter sagen, wir wollen das, das, no. Und trotzdem müssen wir massiv unterstützen in der Implementierung, weil diese, wie soll man sagen? Also Arbeitsabläufe, Prozesse und so, die sind so eingefahren und die sind quasi eingraviert oder eintätowiert in das tägliche Doing, dass es dem Menschen unheimlich schwerfällt, da auszusteigen. Ich habe noch keine Erklärung dafür gefunden.
Nochmal ganz kurz zu dem, was du gerade gesagt hast. Du sagst, die Führungsebene sagt, wir wollen das. Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, wie wir das ja vorhin auch schon angesprochen haben. Die wollen das. Und haben aber die Arbeitsebene nicht überzeugt, wir wollen das. Da fehlt dieses Wir-Gefühl.
Okay, und was würdest du sagen, wenn ich sage, nee, die sind alle mitgenommen, diese waren sogar diejenigen, die das angeschubst haben, dann haben sie die Führungsebene mitgenommen, weil die müssen halt entscheiden, ob sie das Geld dafür ausgeben wollen.
Ja.
Und sie machen es trotzdem nicht. Also es gibt trotzdem dieses, ich würde sagen, jetzt muss, wende ich mich ja an Gehirne, also alle, die zuhören, sind nicht gemeint, sondern nur die Gehirne derjenigen, die zuhören, unserem Podcast. Das ist so behäbig und
naja, nochmal, selbst wenn ich die Idee habe, kennst du auch aus dem Sport, jetzt nicht aus dem Profisport, selbst wenn ich die Idee habe, ich möchte jetzt, weiß der Himmel, jeden Tag mein Training um einen bestimmten Grad verschärfen, ja, erhöhen, hast du die Idee, ich mache das, ja, und du hast ja auch die Lust, dass dein Belohnungssystem dann sagt, hey, fühle mich besser, hat super geklappt, aber ach ja, aus diesen Routinen rauszukommen, aus den alten Geschichten, selbst wenn ich ein tolles Ziel vor Augen habe, kostet Anstrengung. Und diese Anstrengung zu überwinden, den inneren Schweinehund zu überwinden, ist einfach schwer. Und deswegen hilft's, wenn Leute von draußen da sind und sagen, so wie du, liebe Leute, hey, geht auch schneller und ihr habt schneller Erfolg.
Ja, das ist so komisch, weil wir haben sehr zu tun mit Menschen, die die gleiche Sprache sprechen. Also wir kommen ja nicht in ein Unternehmen als jetzt fremde Berater und sprechen mit Menschen, die sich zum Beispiel nicht mit Marketing oder Vertrieb auskennen, sondern wir sprechen ja genau mit denen, die sehen, dass sie nicht vorankommen, die uns engagieren und vorankommen wollen. Und trotzdem geschieht es. Also trotzdem ist es ein von außen betrachtet jedenfalls recht reduziertes Tempo, die Dinge umzusetzen.
Nochmal, kostet Anstrengung. Ich führe es allein darauf zurück.
Ah ja, okay.
Und dann braucht es Geduld.
Gibt es denn auch ein Beispiel, das du hast, wo es funktioniert hat?
Ich habe mehrere Beispiele, aber ich teile deinen Eindruck. Manchmal will vielleicht sogar das Team selbst schnell Veränderungen umsetzen, aber Veränderungsprozesse dauern nach meiner Erfahrung häufig länger als ursprünglich gedacht und vielleicht sogar geplant.
Ja, okay. Auch Medien, ich meine, du hast ja lange in Medienhäusern gearbeitet, bei Sendern etc. etc. Da wäre ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass es da eine Offenheit für Veränderung gibt, also eine größere als vielleicht in anderen Branchen, ist aber nicht so.
Jetzt so pauschal werde ich da weder ja noch nein sagen, aber differenziert. Ja, mal so. Je älter die Unternehmen sind, desto schwieriger wird es, weil Routinen eben schon so lange eingefahren sind, die neu zu gestalten. Je jünger Firmen sind, desto jünger sind sie auf dem Markt, desto weniger alt können ihre Routinen sein. Aber selbst private Sender, Radio, Fernsehen, die ja heute immer noch vergleichsweise modern wirken, selbst da haben sich schon ungute Routinen und feste Spuren eingeschlichen. Das kommt dann auch immer auf die Führungskräfte drauf an. Oftmals ist ein Veränderungsprozess, so eine Sache nebenbei. Ne? Es gibt kein passendes Führungskonzept, also wie gehe ich mit den Leuten um, wie gehe ich mit den Ängsten um. Es gibt keine durchdachten Entscheidungsprozesse für einen kontinuierlichen Wandel. Change läuft so nebenher, neben dem Tagesgeschäft. Und es ist nicht immer klar, dass es ausreichende Ressourcen gibt, dass es Zeit dafür gibt, dass es Unterstützung gibt. Und noch eine wichtige Geschichte, was ich bei Change-Prozessen häufig gemerkt habe, ist, wenn man was Neues machen soll, also in die Unsicherheit geht, dann kommen gerne alte Konflikte hoch, die nicht gelöst worden sind. Und dann bist du erstmal dabei zu gucken, auf welcher Grundlage fangen wir denn an, in was für einer Stimmung sind die Leute und musst erstmal aufräumen, bevor du da was Neues implementieren kannst.
Verstehe. Also die Animositäten werden reaktiviert, wenn ich das richtig verstehe. Und dann geht es gar nicht mehr um die Sache, sondern um die Beziehung.
Ich habe das mal in einem Medienbetrieb erlebt, da sollten Produktion und IT enger miteinander verzahnt werden, multimediale Arbeit, Effizienz, das war die Idee. Jupp, Knackpunkt 1, Schockstarre bei den bisherigen Chefs, wie gesagt, zwei Abteilungen, beide mochten sich nicht, hatten überhaupt keinen Bock darauf, den anderen in die Karten sehen zu lassen und Angst, den Status zu verlieren. Also wenn die dann enger zusammenarbeiten, gibt es dann nur noch einen Chef oder wie oder überhaupt. Zweiter Knackpunkt, der eine hat seine Führungsverantwortung vollkommen schleifen lassen, in den Teams haben sich über die Jahre hinweg Eigendynamiken entwickelt und alle haben gesagt, nee, also hier die Sachen bleiben, also ich behalte meinen Status, ich habe eine Besitzstandswahrung, sonst geht hier mal gar nichts. Besitzstandswahrung passt nicht mit Veränderungsprozessen zusammen.
Ah.
Ja, und der andere hat dann immer den großen Visionär gegeben, aber wenn du mal genau hingehört hast, hast du gemerkt, der hat überhaupt keine Ahnung, was auf dem Markt los ist. Der ist ein gutes Stück hinter der aktuellen Entwicklung. So, das waren schon mal zwei Knackpunkte. Und da gab es noch einen dritten. Zwischen den beiden Teams hat es in der Vergangenheit reichlich Zoff gegeben. Keiner der beiden Chefs hat das aufgeräumt. Und ja, darauf einen Veränderungsprozess anzusetzen, Himmelfahrtskommando. Nein, war kein Himmelfahrtskommando, hat nur lange, lange gedauert.
Okay, also Ego scheint dann auch eine Rolle zu spielen. Das habe ich jetzt in dem Nebensatz gehört. Da fällt mir ein, mir hat neulich ein Marketingleiter erzählt, Marketingleiter eines Lebensmittelherstellers. Er liebt es, für das Unternehmen zu arbeiten. Und er liebt seine CEO, also jetzt, ne? Er findet die klasse und so. Was er aber überhaupt nicht mag, ist, wenn sie wieder eine kreative Marketing-Idee hat, die alles über den Haufen wirft, was vorher in monatelanger Kleinarbeit entstanden ist, nämlich eine Kommunikationsstrategie, und die kommt in sein Büro und sagt, so, jetzt, wir müssen unbedingt, ja, und sie will es dann so sehr, dass es den Marketingleiter in eine unglaublich brenzlige Situation bringt, weil eigentlich müsste er sagen, Klappe raus. Wir haben eine Kommunikationsstrategie so ungefähr. So, was ist jetzt wichtiger, Strategie oder Impuls? Und das noch zwischen zwei Gehirnen und nicht zwischen zwei Menschen. Und das noch im schnellen Tagesgeschäft. Wer soll da gute Entscheidungen treffen?
Naja, wie gesagt, der Puls ist ja oftmals gesteuert von bitte keine Energie verschwenden und bitte keine bedrohliche Situation herstellen oder festigen. Strategie ist wieder dieses Anstrengende, aber ich denke, wenn man wirklich Erfolg haben will, braucht es Strategie und Durchhaltevermögen. Ich habe, du sagst ja gerade CEO und Marketingleitung. Mein Gefühl ist, es gibt viel zu viele Top-Down-Entscheidungen. Wenn dann irgendwas nicht ganz so geschmeidig läuft, wird es schön geredet und es gibt wenig echte Beteiligung. Und dadurch fühlen sich die Leute nicht mitgenommen und blocken.
Wir sind noch weggesprungen von dem Medienbetrieb, glaube ich, mit meinem Beispiel da nochmal zurück. Wie ist denn das dann final dann ausgegangen? Also die Chefs konnten nicht so gut miteinander. Der eine hatte keine Ahnung, hat sich aber als Visionär ausgegeben. Der andere wollte sowieso keine Veränderung. Gab es denn dann auch ein Ergebnis? Also kommt man dann trotzdem noch zu einem Ergebnis?
Man weiß ich nicht. In dem Fall ging's. Es hat in den Teams zwei Treiber gegeben. Die haben gemerkt, da scheint was Neues auf, das könnte uns bei der Arbeit helfen.
Ja.
Und die haben das im Prinzip vorangetrieben. Und die beiden Chefs gibt's nicht mehr. Es gibt jetzt einen neuen.
So. Klare Ansage.
Ja, aber ich meine, du schmeißt ja auch Geld raus, wenn du Dinge nicht modernisierst, wenn du dich nicht den neuen Arbeitsumgebungen anpasst, dann verbrennt das ja auch Geld. Also ich bin nicht McKinsey und gehe hin und sage, ihr müsst das alles verschlanken und sowieso die und die Leute beseitigen. Überhaupt nicht mein Thema. Aber wenn ich Führungskräfte habe, die selbst nicht erfassen, worin der Sinn eines Veränderungsprozesses entsteht, wie wollen die denn andere Leute anleiten?
Naja. Ja, stimmt. Ja. Wir haben das Wort viel kurz oder die Abkürzung. Also es gibt ja trotzdem diesen Elefanten im Raum, KI. Also wir kommen ja nicht dran vorbei, auch darüber mal zu sprechen. Das ist ja im Grunde ist ja ein Veränderungsthema schlechthin. Und da baut sich ja massiv ein Beharrungspotenzial auf oder auch nicht. Also ich habe neulich den Satz gehört, KI schafft keine Mitarbeiter ab. KI schafft Mitarbeiter ab, die nicht mit KI arbeiten wollen. Kann ich eigentlich erstmal logisch.
Ich finde das nicht stimmig. Es gibt ja auch reichlich Menschen, die gar nicht darauf vorbereitet werden, mit KI zu arbeiten und die für sich gar nicht erfassen, was KI ist und macht. Also ich habe mal ein Unternehmen begleitet bei der Einführung von Microsoft 365. Ne? war sogar schon vor Corona-Zeiten. Und dieses Unternehmen hat viele hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und dann hat man natürlich überlegt, wie bringe ich die jetzt dazu, mit diesen Tools zu arbeiten? Und dann hat die Leitung gesagt, zu viele Leute würde irres Geld kosten, die alle einzeln zu schulen. Wir schreiben ein paar schicke Handouts und kaufen uns Tutorials ein und oh, das können die sich dann alles fein ansehen. Die Handouts waren kompliziert und die Tutorials echt grottig. Da hat niemand von den Mitarbeitern gesagt, ich will nicht mit MS-365 arbeiten, aber viele haben gesagt, ich kann nicht mit MS-365 arbeiten, weil mir niemand richtig erklärt hat, wie es funktioniert und wofür es für mich gut ist.
Und findest du nicht, dass es auch ein bisschen eine bequeme Einstellung ist, einfach zu sagen, ey, ich kann nicht, statt sich darum zu kümmern, dass man es dann kann?
Da stimme ich dir in Teilen zu. Einzelfälle, ja, vielleicht. Aber du weißt selber, Microsoft 365 ist wahnsinnig komplex. Dann kommt jeden Tag irgendwas Neues dazu, wird dir aber auch vom System nicht erklärt, sondern da ist jetzt plötzlich ein anderer Button oder der, den ich immer benutzt habe, ist verschwunden. Also es ist einfach wahnsinnig komplex. Und selbst Menschen, die so einigermaßen technikaffin sind, ohne jetzt Nerds zu sein, haben ja auch manchmal Schwierigkeiten, genau zu sagen, warum da was passiert, wenn ich hier was gedrückt habe. So. Also es bedarf der Anleitung und ich habe ja vorhin gesagt, für Veränderungen braucht es einen sicheren Raum. Und wenn mir niemand sagt, wo meine Möglichkeiten sind, wo ich aufpassen muss, dann ist das kein sicherer Raum.
Okay, also du bist ja mit Bleisatz, das kennt ja auch kein
Mensch. Oh Gott.
Aufgewachsen. Ja, ich kenne auch die Bleiläuse, hat man mir auch gezeigt im Satz. Und jetzt arbeitest du mit KI. Ich meine, was hast du denn anders gemacht? Da kann man sich doch gar nicht auf die Hinterbeine stellen und sagen, ich kann das nicht oder da muss mir jemand und so. Das ist immer noch ein bisschen bequem.
Ja und nein. Also ja, als ich nach der Schule bei der Zeitung angefangen habe, war es tatsächlich eben noch der Bleisatz, wo Menschen da saßen, die die Texte in eine große Maschine eingetippt haben. Und da kamen dann wirklich so Zeilen raus mit den Buchstaben, die der da eingetippt hat.
Ja, für alle. Also fragt mal Perplexity, was Bleisatz
ist. Ja, also war knapp hinter Gutenberg.
Ja, genau.
So. Und dann kam Fotosatz. Das heißt, man brauchte diese Bleizeilen nicht mehr. Und man hat wahnsinnig viel Zeit gewonnen bei der Produktion, was damals bei Zeitungen eben auch noch wirklich entscheidend war. Redaktionsschluss, der konnte ein bisschen nach hinten verschoben werden, weil dieser Umweg über, da muss einer nochmal tippen und dann muss man das möglicherweise korrigieren.
Unfassbar.
Übersprungen war und man einfach so Folien bekommen hat, die man dann auf eine Seite kleben konnte und dann hatte man eben seine eigene Seite. Dafür braucht es Rechner. PCs. Und ich war einer der Jüngsten in der Redaktion und ja klar, mal ausprobieren, wie das funktioniert. Und es gab zu Beginn ganz viele ältere Kollegen, die gesagt haben, nee, sowas kommt mir nicht auf den Schreibtisch. Das wurde damals auch toleriert.
Was hatten die? Schreibmaschine?
Aber hallo, Schreibmaschine und Papier mit Kohlebögen dazwischen, damit einer unten in die Setzerei gehen konnte und der andere oben. Der andere Zettel oben, damit man nochmal weiß, was man da runtergereicht hat. Schreibmaschine. Manches schon mit einer elektrischen Schreibmaschine, aber es gab auch noch die mechanisch. So. Ja. Also, diese Kollegen am Anfang, mache ich nicht mit. Hat nicht lange gedauert, da haben die gesehen, hey, da geht vieles schneller. Mhm. Hey, ich kann mir ein bisschen mehr Zeit lassen für Schreiben oder Redigieren, weil ich Zeit gewonnen habe, der Herstellungsprozess ist schneller. Also, das lief noch relativ smart ab. Wenn ich bei meiner Journalistenvergangenheit bleibe, nächster großer Umbruch war bei uns, beim Radio. RIAS 2. Ja. Wir haben ja angefangen, wo wir noch Platten eingerichtet haben, damit sie dann rechtzeitig starten. Und dann kamen plötzlich diese Silberlinge, wie man früher gesagt hat, also CDs. Und das war auch eine echte Revolution, weil einzelnen Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit genommen wurde, falsche Geschwindigkeiten bei den Vinylplatten einzustellen. Du erinnerst dich, die kleinen mit 45 Umdrehungen pro Minute, die Größe mit 33 pro Minute. Und wir hatten ja so unsere Spezies, die dann vergessen haben.
Wir nennen keine Namen jetzt.
Nein, unbedingt nicht. Und okay, lass uns jetzt springen ins in die Jetztzeit zur KI. Das habe ich von Beginn an verfolgt, weil ich es interessant fand, auch unter ethischen Aspekten. Und am Anfang hattest du halt so diese Lustig-Apps. Du hast ein Foto eingestellt und dann hat dieses Foto dich bewegt und du konntest irgendwelche Hits singen. So, lustig. Heute arbeiten wir ernsthaft damit und ich für meinen Geschmack stelle fest, es bringt mir in vielen Bereichen eine Erleichterung und trotzdem bleibe ich achtsam. Hm.
Okay, große Umwälzungen haben scheinbar alle funktioniert. Also
eine Zufügung noch, weil ich für mich die Sinnhaftigkeit gesehen habe, weil ich gesehen habe, das bringt mir was.
Ja.
Da musste mich dann auch keiner wirklich schubsen.
Okay, ja. So ging es mir auch. Also seit ich mich intensiv mit Storytelling beschäftige, deswegen heißt unser Podcast ja auch so, ist es so, dass ich daran nicht nur glaube, sondern dass es quasi mein Leben verändert hat, wenn ich in dieser Struktur von Story denke, also nicht nur im Beruf, sondern auch privat. Ich habe es am eigenen Leib gespürt, dass Dinge dann besser gehen. Das hast du ja jetzt auch beschrieben, mit den Leuten da im Fotosatz oder mit den Redakteuren mit Schreibmaschine und Computer. Ich glaube, das macht schon was aus, dass man erfährt, dass es ein voranbringt, wenn man sich auf einen Veränderungsprozess einlässt und sein Beharrungspotenzial nicht voll ausschöpft. Das zusammengenommen, was begünstigt Change-Prozesse? Hast du da Erfahrung?
Wir können ja auch mal das zusammenfassen, was wir jetzt zusammengetragen haben. Ich denke, es sind mehrere Sachen. Zum einen ein stabiles Vertrauen zwischen Führungsebene und Belegschaft. Hm. Das ist die Grundlage für alles, weil warum soll ich dir folgen, wenn ich dir nicht vertraue? Würde ich sagen, Mitgestaltungsmöglichkeit statt Obersticht unter. Drittens, offener Umgang mit Risiken und Ängsten und nicht so tun, als wären keine da, sondern sie einfach ansprechen und versuchen aufzulösen.
Okay. Ich finde, das gilt in beide Richtungen übrigens. Vertrauen, ja. Also Vertrauen in die Expertise aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der einen Seite und aber umgekehrt auch. Also ich erlebe es genauso, dass viele gar nicht das Vertrauen haben in die Expertise ihrer Führungskräfte oder ihrer Teamleads, wenn die mit Veränderungen um die Ecke kommen. Also es ist ja schon ganz gut, wenn man sich gegenseitig vertraut. Und wir sind gleich wieder da nach dieser Werbung für Vertrauen. Also Bosse, Teamleads, CEOs, Führungskräfte, wenn ihr keine Ahnung von LinkedIn habt, dann quatscht euren Leuten nicht rein, die damit aufgewachsen sind. Quatsch ihn nicht in die Arbeit rein, die machen das richtig, sie wissen, wie es geht, lasst sie machen. Ihr sagt einem 5-Sterne-Koch ja auch nicht, dass da ein Gewürz fehlt, wenn ihr in so einem Restaurant essen geht. Ende der Werbung, Michael.
War das jetzt bezahlte Werbung?
Ja. Ja. Da sind wir wieder. Storyfy Your Business, Michael. Das Thema ist Change-Prozesse erfolgreich machen. Drei Punkte hast du genannt. Gibt es noch weitere? Widerstände sollten wir auch nochmal ansprechen.
Genau. Ähnlich wie die Ängste. Daraus entstehen ja möglicherweise Widerstände. Auch die aufnehmen und nach Möglichkeiten überprüfen, ob man da nicht mitarbeiten kann und nicht ignorieren, nicht niederbügeln. Das erzeugt nur wiederum Gegendruck. Ne? Also wenn irgendjemand unterdrücken will, dann wird der Druck von unten durchaus größer. Dann noch reflektiertes und lösungsorientiertes Vorgehen. Und wir haben es heute schon ein paar Mal gesagt, aber auch das ist ein Schlüsselpunkt, Sinnhaftigkeit.
Wenn wir jetzt, sagen wir mal, wir wollten oder stehen kurz davor, so einen Change-Prozess einzuleiten, Veränderungen einzuführen, in unseren Unternehmen kann man sich irgendwo orientieren. Wir haben jetzt die Punkte zusammengetragen, aber schön wäre doch, wenn man so einen Ablauf hätte oder so eine Blaupause oder so. Gibt's sowas?
Da gibt's mehrere. Das Sieben-Phasen-Modell nach Richard Streich ist
ziemlich bekannt. Wie gehört das?
Sieben Phasen. Mhm. Geht los mit Schock, dann kommt Ablehnung, dann kommt Einsicht, dann Akzeptanz, anschließend Ausprobieren, Erkenntnis und am Ende Gewöhnung und Übernahme der Veränderung in den Alltag. Das knüpft so ein bisschen an das, was du vorhin erzählt hast.
Ja.
Und übrigens, das ist sehr ähnlich wie die fünf Phasen der Trauer. Der Trauer um einen geliebten Menschen. Beides hat mit Abschiedsschmerz und Verstörung zu tun. Also Abschied von alten Routinen und Verstörung. Was kommt da jetzt?
Jetzt ist aber es mutet schon ziemlich geradlinig an. Irgendwie so eins,
nein, zwei. Nein, Nein, so ist es nicht. Das ist ein Modell, an dem man sich orientieren kann. In der Realität springen die Leute hin und her, die fallen mal zurück, die springen mal nach vorn. Aber das hilft zu verstehen, die frühen Phasen von Veränderungen sind eben von Unsicherheit und Angst geprägt. Und die Akzeptanz und die Einsicht, die steigen erst mit der Zeit. Und wer so einen Prozess voranbringen will, muss den Leuten ein Ziel aufzeigen. Und zeigen, wo ist mein persönlicher Gewinn? Mein ganz persönlicher.
Ich finde es super. Also, welche große Schnittmenge es gibt zwischen deiner Arbeit mit Menschen in Unternehmen und Marketing. Also, da haben wir ja auch ein lineares Modell gehabt und das ist ja auch vollkommen ausgehebelt. Also, Leute springen zwischen Kanälen und Phasen hin und her. Recherche, Social Media, KI, Reviews, Website, Store, Social und wieder noch von vorne. Also, Customer Journey war ja auch gestern sozusagen, ist auch nicht mehr
lineare. Ja, so tolle englische Begriffe, ja.
Geil. Ja, es schmeckt natürlich gut, wenn man da, das hört und wenn man das benutzt. Aber die Frage ist auch immer, ist das noch Realität? Eigentlich sind die Leute immer always on. Ist jetzt vielleicht auch manchmal kein Vorteil, aber sind wir ja auch. Meine Erfahrung ist, man muss es eben inzwischen als dynamisches System denken und das macht ja jetzt noch mehr Angst eigentlich. Jetzt müsste ich drauf auf meiner Customer Journey beharren. Dann bin ich wenigstens, nee, ich nicht, mein Gehirn auf der sicheren Seite.
Ja, das ist völlig richtig.
Ja. Zwei Fehler, Michael. Jetzt muss ich dich mal vorführen. Hast du mir mal erzählt, die du gemacht hast, als du Change-Prozesse geleitet hast? Wärest du bereit? Bitte?
Erzähl dir nie wieder was.
Ach komm. So, einen wenigstens. Einen. Also du musst ja auch nicht alles erzählen. Du kannst aber ja sagen, okay, das war jetzt nicht so toll. Und die anderen können sich, unsere Zuhörer können sich dann.
Also ich gebe dir beide. Die sind entstanden, weil ich bin ja nicht als Change-Professional geboren, sondern ich habe halt auch viele Workshops geleitet und dann hat sich aus einer Workshop-Reihe ein Change-Prozess entwickelt. Und naja, gut, dann moderiere ich den halt weiter. Ne? Und dann habe ich am Anfang gesagt, das, was man so sagt oder was ich vor Ohren hatte, was man so sagt. Der erste Satz war, ich will sie alle mitnehmen. Und der zweite war, ich verspreche ihnen Transparenz. Böser Fehler.
Warum?
Das mit der Transparenz habe ich ziemlich schnell aufgeben müssen, weil ich gemerkt habe, ja, wir wollten den großen Kreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich auf dem Laufenden halten, aber dann haben die Zwischenschritte als Entscheidung genommen. Das heißt, wir waren in den Beratungen und hatten gesagt, hier in dem Feld machen wir das und das. Und dann haben die das für bare Münze genommen, wo wir wussten, und es dann auch wirklich so war, dass wir später festgestellt haben, wir müssen hier vorne nochmal ran, wir müssen das nochmal anders machen, weil wir festgestellt haben, hinten ist es nicht stimmig.
Ach so.
Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben gedacht, Würfel sind gefallen. Und wenn es ihnen nicht gefallen hat, dann sind sie dagegen angegangen. Also ich würde nie wieder sagen, ich will das transparent machen. Ich würde immer sagen, wir halten sie auf dem Laufenden. Und wir werden Ihnen nicht alles sagen, eben um dieses Gewusel zu vermeiden.
Okay, also ja, habe ich gelernt. Also Offenheit kann auch nach hinten losgehen, an der falschen Stelle, würde ich mal sagen.
Und zu große, ja.
Okay,
also, das habe ich dir jetzt auf den Kreuz geleiert. und die zweite Geschichte mit, ich will sie alle mitnehmen. Das
ja, erzähl mal jetzt.
Bitte?
Nee, ich habe nur gesagt, erzähl das jetzt selber. Ich hätte jetzt Schluss gemacht, aber bitte.
Die zweite Sache ist die mit der Offenheit, die zweite ist die mit, ich will alle mitnehmen.
Ja.
Was ich erst im Verlauf gemerkt habe, ich werde nie alle mitnehmen. Also diese Faustregel, die wir vorhin hatten, 25, 50, 25, war mir damals kein Begriff. Und da muss es ja am Ende eines Prozesses nur ein Nennen oder ein Nee geben, die sagen, mich hast du nicht mitgenommen. Paff,
puff,
fliegt deine Glaubwürdigkeit völlig auf. Ne?
Was sagst du heute?
In dem Fall
stattdessen?
Bitte nochmal.
Was sagst du stattdessen heute?
Ich werde mich bemühen, sie alle zu begeistern. Und ich weiß, es wird nicht allen gefallen. So ehrlich müssen wir sein.
Okay. Jetzt gibt's ja immer Leute, die was nicht mögen. Ja. Muss man die auch mitnehmen, wenn die was nicht mögen? Also diese Gefühlsäußerung, aber ohne belastbare Argumente. Also da gibt's ja jetzt, ich habe das Gefühl, wir haben zu viele Videos auf.
Ja.
Ich habe das Gefühl, unsere Marke ist altmodisch. Ich glaube, wir schreiben zu viele Blogbeiträge. Ich glaube, unsere Blogbeiträge, ich habe das Gefühl, wir posten. Mein Eindruck ist, die Kampagne funktioniert nicht, obwohl man es messen kann. Also ich spüre, dass die Webseite die Leute abschreckt. Ich bin überzeugt, Rabattaktionen schaden unserer Marke. Ich könnte so weitermachen. Noch eine halbe Stunde, ich erspare es dir.
Weil ich fühle, ja, du hast, glaube ich, den Ausweg schon benannt. Du hast eben gerade gesagt, obwohl Dinge messbar sind.
Ja,
also ja, natürlich darf ich ein Gefühl haben. Ich darf auch das Gefühl haben, man nimmt mich nicht mit. Ich darf auch das Gefühl haben, das ist großartig. Und ich muss es irgendwie abprüfen können.
Mhm. Ja, nun, aber was, meine Frage war ja, das ist ja nun eine ganz versteckte Form des Beharrens eigentlich, oder?
Ja, und so eine so subtile, passiv-aggressiv. Ne? Ich hätte mir gewünscht, dass wir das so und so gemacht hätten. Boah, ja. Alter.
Ja. In der Mode, fällt mir gerade ein, geht das ja ziemlich zügig und reibungslos, was zu ändern. Jetzt spreche ich das Gehirn an und deine, sagen wir mal, Neandertaler-Argumentationskette, da funktioniert es ja. Und warum nicht im Job? Wie kann das sein?
Naja, ich glaube, die Anhaltspunkte dafür haben wir schon zusammengetragen. Wenn ich freiwillig eine Veränderung bewerkstellige, die mir sinnvoll erscheint und vor allem auch beherrschbar, dann und das Belohnungssystem noch mit ins Spiel kommt, dann ja bitte her mit der neuen Frühjahrskollektion, mit der neuen Winterkollektion. Da lassen wir uns dann schnell davon begeistern, ja, mit diesen Klamotten siehst du noch ein bisschen besser aus.
Mhm. Okay, und im Job nicht? Warum nicht? Das haben wir jetzt erörtert. Es ist
Ja, genau. Wir haben schon darüber gesprochen. Da kommen die Veränderungen meist von außen. Es ist sehr selten, dass irgendeine Belegschaft sagt, wir müssen jetzt aber dringend KI in der Firma einführen. Obwohl auch das kommt vor. Aber die Realität ist, meistens kommt von oben. Die Führungsetage sagt, wir müssen jetzt. Ne? Und dann triggern sie genau das, was wir vorhin schon besprochen haben. Ich als Mitarbeiter habe erstmal Angst, neue Routinen, ich weiß nicht, was da auf mich zukommt. Bedrohung, Abwehr, nee, ich mache da nicht mit, ich mache das so, wie ich es immer gemacht habe.
Das nehmen wir mit. Freiwillig, du musst jetzt immer nicken, ob das richtig ist. Freiwillig.
Sieht man auch im Podcast so gut. Also ich sage dann immer, wenn ich den Daumen hebe. Nochmal.
Du kannst ja sagen, ich nicke. Freiwillig.
Ich nicke.
Sinnvoll.
Ich nicke.
Beherrschbar.
Ich nicke.
Und rücknehmbar, würde ich sagen.
Finde ich noch einen interessanten Aspekt im Sinne von beherrschbar. Da nicke ich dann auch nochmal, ja.
Also das sind die Bedingungen, unter denen Menschen Veränderungen akzeptieren. Wenn du jetzt eine Sache aus unserem Gespräch nochmal hervorheben dürftest, was du natürlich darfst. Was wäre das? Was ist dir am wichtigsten zum Thema Beharrungspotenzial und Veränderungswiderstand?
Ja, ich glaube nochmal ein Stückchen über dem, was wir besprochen haben. Botschaft an Führungskräfte. Widerstand gegen Veränderung ist keine Böswilligkeit, sondern Neurobiologie. Unser Gehirn schützt uns manchmal vor echten Gefahren und manchmal vor Veränderungen, die uns gut tun würden. Die Kunst ist, sich das bewusst zu machen und den Unterschied zu erkennen.
Sehr schön. Und die Veränderung für diejenigen, die Veränderungen herbeiführen wollen?
Ängste nehmen, Sicherheit schaffen, eine Zukunftsvision entwerfen, eine mitreißende Geschichte erzählen und mit gutem Beispiel vorangehen.
Oha. Viele Menschen sagen automatisch ja, nein, wenn sie Veränderung wittern, nur wittern. Und anderen fällt es überhaupt ganz schwer, nein zu sagen. Und da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Das Nein sagen ist nämlich eine Kunst. Das geht nicht so einfach. Wir haben jetzt ein paar Beispiele genannt, wo das automatisch kommt. Manchmal ist der beste Umgang mit Möglichkeiten, sie abzulehnen, muss man zugeben. Aber wie sagt man Nein, ohne Beziehungen zu zerstören, Brücken abzubrechen und wie kann man Nein sagen mit einer berechtigten Ablehnung und mit einem Grund, der jetzt nicht mit Beharrungspotenzial zu tun hat, wie wir es heute diskutiert haben. Die nächste Folge erklärt, warum Nein sagen eine unterschätzte Kompetenz ist. Michael, danke.
Jawohl.